Man muss 100 Leute überzeugen können, ohne Force. Es war ein Vergnügen, gleich von Anfang an.
Die Chefs. Ein Podcast über die Generalmusikdirektoren und Hofkapellmeister des Bayerischen Staatsorchesters. Mit freundlicher Unterstützung vom Global Partner BMW.
Jetzt an die Bayerische Staatsoper zu kommen, ist wie nach Hause kommen.
Für einen wahren Kosmopoliten ist das ein starker Satz. Denn Zubin Mehta, geboren 1936 in Bombay, hatte ja schon prominente Chefposten besetzt.
Bis 1978 beim Los Angeles Philharmonic, danach bei den New Yorker Philharmonikern und seit 1977 Musikdirektor des Israel Philharmonic auf Lebenszeit.
Als er 1998 nach München kam und das Amt des Generalmusikdirektors an der Bayerischen Staatsoper antrat.
Wie ankam, war das Orchester auf so ein hohes Niveau. Also ich habe sofort mit seinem Ring angefangen.
Mehta stieg zunächst als neuer Chef in die Produktion von Wagners Ring des Nibelungen in der Einstudierung von Wolfgang Sawallisch ein.
Dann habe ich meinen eigenen Ring gemacht mit anderen Sängern. Manchmal, man wechselt Sänger von einem Walküre zum anderen. Und die sind sofort mitgegangen.
Mehta, bereits erfahren vor allem mit der Exzellenz der besten amerikanischen Konzertorchester, übernahm mit dem Bayerischen Staatsorchester einen von seinem langjährigen Vorgänger Sawallisch geprägten Klangkörper und erfand ihn in der Oper wie auf dem Konzertpodium einfach fertig.
Aber ich muss sagen, ich habe sehr viel Professor Sawallisch zu danken. Sehr viel. Er hat die ganzen Strauss-Opern gemacht. Er hat alle Mozart, sehr viel Modernen. Und das Orchester war einfach fertig. Alle Stile zu Hause. Von 15. Jahrhundert bis zum gestern. Es war ein Vergnügen gleich von Anfang an.
Zum allerersten Meilenstein von Zubin Mehtas Wirken an der Bayerischen Staatsoper wurde schon 1994, vier Jahre vor dem Beginn seiner Zeit als GMD, Wagners Tannhäuser in der Regie von David Alden.
Meine erste Oper, Tannhäuser, die haben so flexibel mit dem Sängern musizieren können.
Ja, das ging mit dem Tannhäuser los.
Thomas Rott, damals Leiter der Tonabteilung, erinnert sich gut.
Das war der schönste Tannhäuser, den ich in meinem Leben gehört habe. Seine, was er, der erste Produktion hier. Also wie eine Erleuchtung.
So kam Zubin Mehta als Einspringer an die Bayerische Staatsoper. Ursprünglich war Christian Thielemann als Tannhäuser-Dirigent vorgesehen, doch es gab Unstimmigkeiten mit der Inszenierung des Regisseurs David Alden. Mehta seinerseits akzeptierte. Und diese erste Premiere der Münchner Opernfestspiele in der Intendanz von Peter Jonas, 6. Juli 1994, wurde ein Erfolg. Die Kritik war positiv bis enthusiastisch. Die Reaktion des Publikums protokollierte die FAZ so:
Begeisterung mit obligatem Widerstand gegen die Regie.
Zu hören waren René Kollo und Waltraud Meyer und es wurde eine unumstrittene Glanzstunde des Bayerischen Staatsorchesters. Es mag diese gegenseitige Erfahrung gewesen sein, des Orchesters mit diesem Dirigenten, des Dirigenten mit diesem Orchester, die die Grundlage für die später so besondere Fruchtbarkeit dieser Zusammenarbeit legte. Dass sich Mehta bei seinem Debüt gleich in den Kulturkämpfen um eine zeitgemäß respektive unsachgemäße Musiktheaterregie wiederfand, war bezeichnend. Die Intendanz des Briten Peter Jonas hatte gerade mit einem entschiedenen Erneuerungswillen begonnen, zum Unmut eines Teils des Publikums, dem die Traditionen des Hauses teuer waren. Und wo, wie in München, die Traditionen stark sind, gerät der Unmut groß. Mehta, der Mann im Graben, hatte seine Bedenken, hielt sich aber in den Diskussionen um das Richtige und das Falsche auf der Bühne zurück. Und Peter Jonas, seit 1999 Sir Peter, wurde für die Jahre in München Zubin Mehtas wichtigster Partner. Dabei hatte schon August Everding Jahre zuvor ihm die Position des Generalmusikdirektors angetragen. Im Rückblick bekennt Mehta, er habe sich damals geehrt gefühlt, aber noch nicht bereit genug. Es habe ihm bei diesem ersten Angebot für die musikalische Leitung eines Opernhauses noch an Repertoirekenntnis gefehlt. 1998 und nach der aufwühlenden Tannhäuser-Erfahrung war es dann soweit, er fühlte sich bereit und es wurde der Beginn einer großen Freundschaft.
Und ich muss sagen, der Peter Jonas hat mich Tag für Tag geholfen. Er war immer dabei, bis zum letzten Meistersänger war er in seiner Loge. Und er auf die Bühne gekommen ist und mich umarmt. Diese Umarmung vergesse ich nicht. Und ich vermisse ihn sehr.
Sir Peter seinerseits lobte Zubin Mehta als idealen Generalmusikdirektor.
Zubin kam morgens um 9 Uhr ins Haus, jeden Tag. Er probte, aß zu Mittag und quatschte mit den Kollegen. Er hatte Nachmittagsbesprechungen und dirigierte am Abend. Er ging nicht zurück ins Hotel, um zu schlafen. He was part of the company. So müssen GMD sein.
Er ist einfach vorangegangen mit seinem Arbeitstempo. Es war immer irgendwas los.
Bestätigt auch Thomas Rott, der Tonmann.
Also bei Mehta war es eklatant. Also dann war alles auf Hochtouren musikalisch. Der hat doch immer irgendwas gemacht und geprobt und das und jenes. Also es war schon absolut fordernd.
Dass Zubin Mehtas Epoche an der Bayerischen Staatsoper eine gute Geschichte wurde, hatte aber nicht nur mit seinem Arbeitsethos zu tun. Peter Jonas weist auch auf Mehtas Verwurzelung im Denken und der Kultur der religiösen Minderheit der Parsen hin. Er sei eben
ein Mann der natürlichen Gaben, der grenzenlosen Großzügigkeit, Energie, Freundlichkeit, Menschlichkeit und vor allem für einen Mann, der in seinem Leben und in seiner Arbeit nie, bei keiner noch so großen Provokation, sich jemals zu einer Bösartigkeit hat hinreißen lassen, vielleicht die seltenste aller guten Eigenschaften, er hat eine Art inneren Frieden. Was bedeutet, dass er negative Schwingungen anderer akzeptiert, ohne es ihnen heimzuzahlen.
Eine Gabe, die im komplizierten sozialen Gefüge eines künstlerischen Großbetriebs hilfreich sein kann. Zur produktiven Arbeitsatmosphäre zwischen dem Intendanten und dem GMD trug wohl auch beider obsessive Begeisterung für ein außermusikalisches Thema bei Cricket, vor allem bei britisch-indischen Derbys.
Zwischen uns war eines, das gemeinsam war, war Cricket. Und wir haben beide Cricket angeschaut. Das war unser Common Goal.
Mehta in München, das war zunächst der Mann der Wagner- und Verdi-Pflege. Anfang 2001 enthusiasmierte ein fein durchleuchteter Falstaff Publikum und Kritik. Hans-Klaus Jungheinrich resümierte in der Frankfurter Rundschau:
Zubin Mehta gab der Musik sichere und scharfe Konturen, inspirierte das Orchester insgesamt auch sehr hellhörig zu flinkem Reagieren und großem dynamischen Spektrum zu spinnenwebfeiner Lyrik, lakonischem Pointieren und plötzlich angeheizten Tutti.
Musik. In der Süddeutschen Zeitung analysierte Wolfgang Schreiber die Qualität von Mehtas Musikmachen en Detail.
Es ist die Verbindung von präziser Rhythmik und federndem Brio, von Verdi Kenntnis und Verdi Enthusiasmus, die der Aufführung unter dem mit seinem Temperament nicht geizenden, aber auch klug haushaltenden Subin Mehta die Prägung gibt. Die Turbulenzen der Partitur dürfen dem realen Leben nachlauschen. Und Mehta lässt seine Musiker im Orchester graben, auch die Sänger bei allem Tempo und allem Drive doch atmen. Die Streicher können in den knappen lyrischen Aufschwüngen noch immer genügend Glanz zum Leuchten geben. Den Holzbläsern des Staatsorchesters gelingt die Farbbeimischung von trockenem Witz. Kontraste werden ausgemessen. Hier die huschend eleganten Passagen, wie von der Hans Galatis, da die kurz und rabiat polternden Aktschlüsse.
Subin Mehta, Sohn des indischen Violinvirtuosen, Dirigenten und Gründers des Bombay Symphony Orchestra Meli Mehta, kam 1954 nach Wien, in die legendäre Dirigierklasse von Hans Swarovski. Er traf dort auf den etwas älteren Claudio Abbado und den etwas jüngeren Daniel Barenboim. Swarovski vermittelte neben dem Wienerischen in der Musik vor allem die Notwendigkeit sorgfältiger Analyse. Das Auswendiglernen ergab sich da, sagt Mehta im Rückblick, fast wie von selbst und nachhaltig.
Der Swarovski hat nie insistiert, aber die Analyse war so genau, dass wir haben das automatisch auswendig gelernt. Ich habe jetzt vorige Woche Aida, einen Tag und nächsten Tag Heldenleben von Strauss auswendig und Beethoven Violinkonzert auch. Aber das ist natürlich. Ich habe es auswendig dirigiert, weil ich es kenne, wirklich. Ich kenne den Aida.
Bei allem Wissen um Formen und Strukturen der Musik, zur Unverwechselbarkeit seines Musikmachens gehört auch die schiere Schönheit seines Schlags. Immer balanciert, geistesgegenwärtig, nie aggressiv, nie fuchtelnd. Zum 80. Geburtstag des Maestros wagte die Süddeutsche Zeitung einen seltenen Superlativ.
Er ist der eleganteste Dirigent der Welt.
Und Thomas Rott, der Chef der Tonabteilung, ergänzt aus der Perspektive der nahen Zusammenarbeit.
Der hat einen sehr schönen ästhetischen Schlag natürlich. Aber eigentlich hat er mit den Augen dirigiert. Ich hatte mal eine Vorstellung, Rheingold, Ambosse. Kurz vor dem Einsatz ist ein Tempowechsel. Und der ging schief. Also Streicher und Bläser waren völlig auseinander. Ich wusste auch nicht mehr richtig, wo sind die jetzt eigentlich da. Musste aber meine Anbosse reinkriegen. Ich habe auf den Dirigentenmonitor gestarrt. Man hat es dann gesehen, wann er jetzt die Anbosse haben will. Und habe drauf gedrückt und er hat nie was gesagt. Also gehe ich davon aus, es war richtig. Und es war oft so, dass einfach mit den Augen, du hast ihm angesehen, jetzt soll es sein.
Man muss 100 Leute überzeugen können, ohne Force. Man muss auch die Geigen erklären können, was für ein Teil von Bogen sie wollen, eine gewisse Phrase. Blech auch genauso.
Tief tauchte Subin Mehta als musikalischer Chef der Bayerischen Staatsoper in das Repertoire ein, dirigierte die Hausgötter Wagner, Verdi, Strauss, auch die Uraufführung von Aribert Reimanns Bernarda Albers Haus im Jahr 2000. Auch Arnold Schönbergs Moses und Aaron. Die für die Ära Peter Jonas ebenfalls wichtigen Barockopern, etwa den großen Händel-Zyklus, überließ er Ivor Bolton. Die besondere Qualität des Staatsorchesters sieht Subin Mehta nicht nur in der Flexibilität im Opernrepertoire, sondern auch in der Exzellenz auf dem Konzertpodium.
Die Bayerische Staatsorchester ist ein Opernorchester, der sehr viel symphonische Musik auch. Das einzige Orchester, das ich könnte vergleichen, sind die Wiener Philharmoniker.
Und so erinnert er sich gern auch an die vielen Akademiekonzerte zu Hause in München, aber auch die Tourneen nach Japan im Jahr 2001 und 2005 oder 2013 nach Indien mit einem Abstecher nach Kaschmir. Und ganz besonders an einen Konzertabend im Wiener Musikverein.
Höhepunkt war die dritte Maler in Wien. Das haben wir aufgenommen auch. Und es ist bis heute einer meiner Favoriten.
Zubin Mehta am Pult des Bayerischen Staatsorchesters mit Gustav Mahlers dritter Symphonie. Partitur meines Lebens hat er seine Autobiografie überschrieben. Fragt man ihn am Ort seiner zweiten Heimat Florenz danach, welches die Partituren seines Lebens sind, antwortet Maestro Mehta ohne Zögern.
Eroica würde stehen, auch die neunte und auch die vier Brahms-Symphonien. Ich bin aufgewachsen in Bombay mit Platten von vier Brahms-Symphonien. Das habe ich meinem Vater zu bedanken. Brahms war sein Lieblingskomponist. Und wir haben damals, wie in meiner Jugend, schlechte Apparat gehabt, mit schlechtem Klang. Aber die richtigen Tempi von Toscanini, Furtwängler, Stokowski, Koussevitzky, alle verschiedenen Meinungen. Karajan hat mich einmal gesagt, schau, wir haben das Glück gehabt, Meinungen zu wissen von anderen, von großen Dirigenten. Er war sehr groß auch. Ich habe ihn sehr geehrt. Ich bin im Stehplatz in Wien, also dritter Akt von Siegfried, kann man nicht vergessen.
Und landet so bei der Freude an der Vielfalt musikalischer Auffassungen. Hier spricht kein musikalischer Rechthaber, man spürt auch Bewunderung für die großen Vorgänger. Es gibt diese Anekdote eines Paukisten der Berliner Philharmoniker, als er bei einer Probe, er hatte gerade Spielpause und war in Gedanken versunken, das Orchester von einem Moment auf den anderen plötzlich anders, besser, beseelter spielen hörte, und als er aufblickte, sah, dass gerade Furtwängler, der Chef, leise den Raum betreten hatte. Er wirkte durch seine bloße Anwesenheit. Zubin Mehta kennt die Geschichte und sie leuchtet ihm sehr ein. Wie ein Orchesterklang entsteht, ob eine Aufführung im Zusammenspiel von Graben und den Sängern oben auf der Bühne einen Flow entwickelt, einen Atem, ist vielleicht zu einem geringeren Teil das Resultat einer Schlagtechnik und sei sie noch so elegant wie bei einem Zubin Mehta. Es ist das Vertrauen in eine musikalische Autorität, das gemeinsame Verständnis einer klanglichen Vision. Im Fall des Maestro Mehta heißt es auch, ein bis in die Details auskostendes Schwelgen in Musik, ein nicht endendes Staunen. Dafür wurde und wird er geliebt, von Musikern, vom Publikum, und so liebt er.
Peter Seifert, mein Gott, mit dem Meistersinger zu musizieren, war so ein Vergnügen. So ein Vergnügen.